Die Corona-Pandemie, eine Veränderung der internationalen Sicherheitslage und neue Prognosen für die Arbeitswelt von morgen. Vor fast 2 Jahren habe ich mit dem damaligen Innenminister Boris Pistorius über das Land Niedersachsen als Arbeitgeber gesprochen. Seitdem hat sich aber enorm viel verändert, auch natürlich an der Spitze des Ministeriums. Seit Anfang des Jahres ist nämlich Daniela Behrens niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport. Und von ihr wollte ich wissen, wie sie dort hingekommen ist, welche Herausforderungen sie und das Land als Arbeitgeber erwarten und was sie überhaupt motiviert, für die öffentliche Verwaltung zu arbeiten. All diese Fragen und die Antworten dazu gibt's in dieser Folge Niedersachsen Calling. Zu Gast Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens.
Hoher Besuch heute, eigentlich der höchste, wenn man aus der Perspektive von diesem Podcast guckt. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu können, Daniela Behrens. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die nette Einladung.
Vor 2 Wochen war das, glaube ich, da habe ich das erste Mal einen dieser traditionellen Artikel gesehen zu 100 Tage im Amt, Innenministerin Daniela Behrens. Waren dann verschiedene Aspekte, aber da will ich gar nicht so drauf eingehen. Aber 100 Tage, habe ich erstmal gedacht, Wahnsinn, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Und für Sie wahrscheinlich jetzt auch 100 Tage, das im Amt wahrscheinlich dann auch recht schnell. Aber am ehesten habe ich mich gefragt, eine Situation, die ich selber nachvollziehen kann, wenn man so das Büro wechselt. Und bei Ihnen war es ja jetzt so, Sozialministerin, jetzt Innenministerin. Bei mir ist das dann immer, wenn ich in meiner Karriere das Büro gewechselt habe, wenn ich umgezogen bin, so gewesen, ich habe meinen Krempel eingepackt, da waren es dann 3 Kartons mit irgendwie Müll nochmal durchgeguckt und am Ende war es dann wirklich nur Müll. Aber bei einer Ministerin, denke ich mal, läuft so ein Umzug anders ab, oder? Wie war das bei Ihnen?
Ja, in der Tat, 100 Tage hat mich auch ein bisschen überrascht. Erstens, dass es erst 100 Tage sind, weil mir kommt es sehr viel länger vor, schon im neuen Amt als Innenministerin. Und ja, der Wechsel war nicht so lange vorbereitet, sondern dadurch, dass Boris Pistorius nach Berlin gewechselt ist, gab es die Notwendigkeit, neu zu sortieren. Und daher gab es relativ rasches Angebot an mich, Innenministerin zu werden. Das habe ich angenommen, weil ich das finde, ist eine spannende Aufgabe. Und das Thema Sicherheit hat mich auch als Sozialministerin sehr bewegt, aus einer anderen Perspektive der sozialen Sicherheit. Aber jetzt geht es auch um das Thema Sicherheit in unserer Gesellschaft. Und daher ist es der Umstieg leicht gefallen. Und als Ministerin habe ich das Privileg, dass mir ganz viele Leute helfen beim Umzug. Und deswegen habe ich nicht so viel gepackt, sondern habe da meine Akte unterm Arm genommen und mein Handtäschchen und dann war das relativ schnell.
Ich kenne das aus der freien Wirtschaft so, da gibt es immer diese Onboarding-Phase, wo gesagt wird, die ersten 4 Wochen wird man angelernt und danach läuft man dann, wird auch gerne so als Phrase benutzt, so auf eigenen Füßen, man steht auf eigenen Beinen. Als Ministerin geht das natürlich, denke ich mal, nicht. Gibt ja auch wenig Leute, die das Amt der Ministerin, des Ministers bekleiden und einem sagen können, was genau auf sie zukommt. Sie wussten es schon, weil sie Sozialministerin vorher waren. Aber sie waren, nehme ich an, direkt gefordert, oder?
Ja, der Onboarding-Prozess ist ein bisschen anders. Das glaube ich, ist so, da haben Sie recht. Es gibt im Grunde 2 Ebenen. Das eine ist, ein Ministerium zu führen im Sinne einer Hausleitung. Da ist es egal, ob es das Soziale Gesundheits-, das Innenministerium oder ein anderes ist. Ich war ja auch mal Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Also die Verwaltungstätigkeit und die Hausführung als Ministerin ist dann gar nicht so differenziert zu sehen. Das andere sind die Themen und mein Onboarding-Prozess war, dass ich relativ schnell mit allen Abteilungen ins intensive Gespräch gegangen bin, die wichtigen Themen mir habe vorstellen lassen. Man bekommt sehr intensive, grundlegende Vermerke zu allen Themen. Manche Themen waren mir und sind mir nicht fremd. Das Thema Geflüchtete zum Beispiel, das Thema kommunale Familie, also wie arbeiten wir gut mit Landkreisen, mit kreisfreien Städten zusammen, das kenne ich aus anderen Bezügen. Aber das Thema Polizei, das Thema Verfassungsschutz ist ein Thema, wo ich sagen würde, da bin ich noch im Onboarding-Prozess, wenn man nochmal auf das Board zurückkommen will. Das ist eine große Organisation, die besondere Themen für uns alle bewegt. Und da bin ich immer noch wieder überrascht, was mir begegnet. Und ich habe gerade alle Polizeidirektionen besucht in Niedersachsen, um nicht nur Vermerke zu lesen, sondern schnell mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Bin sehr begeistert von der Polizei in Niedersachsen und möchte viel für die Polizei bewegen.
Ich habe natürlich auch einen kleinen Blick in Ihre Vita geworfen und Sie haben gerade schon gesagt, Wirtschaftsministerium, da waren Sie auch. Wie unterscheiden sich denn die Ministerien jetzt in der Arbeit dann voneinander? Sie haben ja 3 Stück da durchlebt und sogar mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Bundesebene auch gearbeitet.
Ja, das sind natürlich die Themen, die sehr unterschiedlich sind und die Hauskultur, wie man sich an Themen erarbeitet. Im Sozial- und Gesundheitsministerium ist es so, dass es eine breite Palette gibt von Mitarbeitenden, die ganz unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, von medizinischem Personal über juristischem Sachverstand, Psychologen, Wissenschaftler. Das ist eine sehr, sehr breite Kompetenzpalette und die Frage, wie kommt man zu Entscheidungen ist eine Diskursdebatte. Ja? Also man diskutiert viel, man wägt ab. Ja, im Innenministerium ist es nochmal wieder eine ganz andere Entscheidungskultur, denn die Sicherheitslage und die Themen, die man bewegt hat, hat nicht immer die Notwendigkeit, dass man um alles sehr diskutiert, es ist sehr verrechtlicht, sondern es gibt klare Wege, wie es zu gehen hat und daher sind die Entscheidungsfindungen ganz anders als zum Beispiel im Sozialministerium. Im Wirtschaftsministerium ist es nochmal wieder ganz anders gewesen, denn dort ist man sehr darauf angewiesen, dass man viel mit Unternehmen zusammenarbeitet in Niedersachsen. Also der Diskurs mit den Menschen außerhalb des Ministeriums ist wichtig. So. Und das sind verschiedene Blickwinkel, die jedes Ministerium hat. Aber es eint alle, dass man natürlich im Sinne einer Gestaltung des Gemeinwesens versucht, Themen im positiven Sinne für alle Menschen zu bewegen. Und das ist dann auch die gemeinsame Klammer.
Wahrscheinlich auch etwas, was Sie in Ihrer Arbeit bewegt oder was ein Grund ist für Sie, diese Arbeit zu tun. Aber auf Ihre persönlichen Motive möchte ich später auch nochmal eingehen. Ihr Karriereweg, den finde ich spannend, alleine schon, weil ich auch Journalist bin und dann gedacht habe, da gibt's wohl ein bisschen diese kleinen Parallelen. Ich sitze heute hier auf der Frageseite und Sie geben die Antworten. Wann war denn der Moment, dass Sie gedacht haben als Journalistin, ich sitze mal auf der anderen Seite, irgendwann werde ich die Antworten geben und sich überlegt haben, dann in die Politik zu gehen?
Ja, so richtig vor hatte ich das früher gar nicht. Also ich wollte immer Journalistin werden, schon von klein auf an. Ich war inspiriert durch eine Fernsehserie mit Lou Grant, dem Washingtoner Post. Und ich wollte immer eine Journalistin werden, die den Mächtigen auf die quasi die Mächtigen kontrolliert. Und deswegen habe ich Journalismus und Politikwissenschaften auch studiert. Und ich wollte Journalistin immer sein und werden. So. Ich komme aber auch aus einer sehr politischen Familie, wo immer viel über Politik diskutiert worden ist. Schon meine Großmutter war aktiv bei der Sozialdemokratie noch in der Zeit des Nazireichs, also wo es noch gefährlich war, sich politisch zu engagieren. Das ist es heute nicht mehr. Und bin irgendwann gefragt worden von SPD-Kollegen, ob ich nicht Lust hätte, für den Landtag zu kandidieren. So, und da habe ich mich erst darüber Gedanken gemacht, kann ich eigentlich mehr bewegen, wenn ich gestalte, als wenn ich nur darüber berichte, und habe mich dann entschieden, diesen Seitenwechsel zu machen und habe das eigentlich bis heute nicht bereut, dass ich das getan habe, weil ich glaube, was Journalismus und was Politik eint, ist, dass man was Positives bewegen möchte. Der Journalismus, indem man darüber berichtet und natürlich aufklärt und als vierte Gewalt in einer Demokratie mit dafür sorgt, dass es ein gutes Gemeinwesen gibt, und die Politik natürlich im Sinne von Gestaltung von Rahmenbedingungen, Gestaltung von Leben. Der einfache Auftrag der Politik ist ja, das Leben der Menschen besser zu machen. Und das ist eine sehr inspirierende Aufgabe.
Und dann konkret die Zeit, in der Sie im Journalismus gearbeitet haben. War es denn da so wie in der Serie?
Nee, nicht wirklich. Es war nicht so spektakulär. Mhm. Ich habe viel gemacht im Bereich von Lokalpolitik, im Bereich der Wirtschaftsberichterstattung und auch eine Zeit lang international für Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und darüber berichtet. Und die Themen, die man in Deutschland, in Niedersachsen, in Bremen hat, sind halt nicht so spektakulär. Und daher hat es mir aber trotzdem viel Freude gemacht. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht angesprochen worden wäre damals aus der Politik, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das machen könnte. Ich habe das erst mich mit dem Thema auseinandergesetzt, als man mich gefragt hat.
Ja, spannend, wie sich solche Karrierewege ergeben können. Ich glaube dann auch für Menschen, die vielleicht gerade zuhören und gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung es gehen soll. Manchmal machen sich dann ja wie bei Ihnen so Gelegenheiten da auf.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das die Regel ist. Also wir alle haben natürlich ein Bild im Kopf, was wir machen wollen. Im Idealfall haben wir sogar schon eine Idee für einen Beruf, den wir ergreifen wollen. Aber in der Regel ist es ja so, man hat Lust auf ein Thema. Man ist gut in irgendeinem Bereich und dann sucht man sich etwas, wo man das einbringen kann, wo man sich vielleicht auch verwirklichen kann. Und dann machen sich ja neue Fenster auf. Ja? Also die persönliche und berufliche Entwicklung ist, glaube ich, bei allen davon geprägt, dass man was Neues kennenlernt, dass man neue Felder entdeckt und dass sich daraus neue Perspektiven ergeben. Und ich finde immer, auf sowas muss man sich einlassen. Und die Menschen, die schon, ich sag mal, von vornherein irgendwie sagen, ich bin später mal irgendwie Bundeskanzler oder Minister, die werden das nie irgendwie, weil so das funktioniert das einfach nicht, sondern man muss sich entwickeln und man muss Perspektiven annehmen. Und das trifft auf der Politik zu, aber ich glaube auch fast alle anderen Bereiche auch.
Soweit sind diese Bereiche ja, also Journalismus und Politik, auch habe ich das Gefühl, gar nicht auseinander. Ich meine, man trifft auch oft aufeinander, so wie wir beide jetzt gerade, ich als Journalist, Sie jetzt als Politikerin. Gerade da ist aber ja auch manchmal so ein Spannungsverhältnis drin. Ich kenne das aus meiner Anfangszeit, vor allem beim Radio, wenn ich dann auf Presseterminen war und mit Politikerinnen aufgenommen habe, O-Töne zu bestimmten Themen geholt habe. Dann bin ich in die Redaktion, habe diese Töne verarbeitet und mir das dabei nochmal angehört und gedacht, irgendwie wurde mir gerade gar nichts richtig gesagt. Es wurde viel geredet, aber eigentlich inhaltlich habe ich jetzt gar nicht so viel zu dem Thema mitgenommen. Ich nehme mal an, Sie kennen das als Journalistin dann auch, jetzt vielleicht aber von der anderen Seite als Politikerin auch. Erkennen Sie sich da manchmal wieder, wenn es solche Antworten gibt, bei denen Sie denken, da bin ich jetzt selber vielleicht gar nicht so inhaltlich?
Also dadurch, dass ich Journalistin gelernt habe und viele Jahre gearbeitet habe als Journalistin, habe ich einen großen Respekt vor der Arbeit. Und als Politikerin hat sich insofern mein Anspruch an mich selber nicht verändert. Ich möchte, wenn ich gefragt werde, wahrhaftig antworten. Ich möchte keine Journalistin veräppeln, ja, wie man das bei mir an der Küste sagt, sondern ich möchte das sagen, was stimmt. Natürlich, manchmal kann man nicht alles sagen, was man weiß, weil es, das ist ja gerade bei Fragen im Verfassungsschutz oder Fragen der Polizei, sind das Themen, die auch immer Sicherheitsfragen betreffen. Und da kann man nicht alle Erkenntnisse sagen, sondern man muss es so auch übermitteln, dass die Bevölkerung gut informiert ist, aber auch nicht besorgt ist, um mal ein Beispiel zu nennen. So. Und deswegen geht es mir darum, dass ich schon versuche, Journalisten ernst zu nehmen und ihnen wahrhaftig zu antworten. Und das gelingt mir in der Regel. Aber es gibt auch Themen, da stoßen verschiedene Bilder aufeinander. Ja? Also gerade wenn es zum Beispiel um Fragen der Polizei geht, da merke ich, dass viele Journalisten so ein Bild im Kopf haben, was mit dem Polizeialltag gar nicht so viel zu tun hat. Ja? Oder dass Journalisten kommen und sie haben eigentlich ihre Geschichte schon fertig und wollen jetzt noch ein paar O-Töne, die die Geschichte bestätigen und eher merken im Interview mit mir, dass die Geschichte ist eigentlich keine Geschichte und dann aber das trotzdem machen. Ja, das ärgert mich dann immer, dass man das nicht tut. Und deswegen gibt es da verschiedene Perspektiven, die aufeinandertreffen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Wahrhaftigkeit und mit Anstand miteinander umgeht. Das heißt nicht, dass es keine Differenzen gibt und dass man auch kritisch miteinander umgeht, aber man sollte ordentlich miteinander umgehen.
Das kann ich, glaube ich, auch so bestätigen jetzt aus meiner Arbeit als Journalist. Je mehr und tiefer ich mich in ein Thema einarbeite, desto eher fällt mir auf, dass es verschiedene Perspektiven gibt und irgendwie oft auch nicht die eine Wahrheit, die dann wiedergegeben werden kann und man da vielleicht auch diplomatische Antworten nicht schlechte Antworten, sondern eben diplomatische Antworten sind.
Ja, und wir leben ja auch in sehr komplexen Zeiten. Ne? Die Welt ist sehr kompliziert geworden und wir alle erwünschen uns immer einfache Antworten, ja oder nein. So ist es. Und da ist es in der Tat so, wie Sie sagen, die gibt es nicht immer, sondern es gibt immer verschiedene Facetten, auch einer Geschichte. Und als Ministerin bin ich natürlich als oberste Lobbyistin, ja, im positiven Sinne eines Ministeriums, schon sehr daran interessiert, dass ich die Geschichte so darstelle, wie wir sie empfinden. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch eine andere Perspektive gibt. Aber ich versuche, die Perspektive natürlich meines Hauses einzunehmen und sie auch zu versuchen zu transportieren.
Wir kommen mal ein bisschen zurück zum Karriereweg, den ich eben angesprochen hatte. Und Sie haben auch schon gesagt, was Sie so ungefähr an lokalen Themen in Ihrer Zeit als Journalistin behandelt haben. Ich behaupte, und das hat sich im Podcast jetzt auch immer wieder ergeben, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, bei fast allen gibt es so Kreuzungen, bei denen man sich entscheiden muss, wo gehe ich jetzt lang? Aber auch Menschen, die die eigene Karriere ganz vehement mitbestimmen. Bei mir war das zum Beispiel ein Moderator von NDR, der gesagt hat, du kommst jetzt mal mit, du bist nicht mehr Praktikant, sondern mach mal ein Volo hier. Und dann habe ich das eben auch so gemacht. Und ich bin ihm heute wahnsinnig dankbar, dass er mich eben in diese Arbeit reingebracht hat. Gab es für Sie auch solche Menschen, solche Mentoren?
Ja, das gab es zu Anfang meiner politischen Arbeit. Ich bin ja angefangen als ehrenamtliche Kommunalpolitiker im Gemeinderat bei mir im Dorf, in dem ich ja auch heute noch lebe. Und der Bürgermeister bei uns im Dorf, ehrenamtlicher Bürgermeister, war über 40 Jahre lang Bürgermeister, immer mit einer großen Zuspruch aus der Bevölkerung gewählt, war auch Rektor der Grundschule, war ein enger Freund meiner Mutter, war für mich ein ganz wichtiger Mentor, wenn es darum geht, auch sich politisch einzuführen. Einer, mit dem man immer darüber reden konnte, ist das gut, was ich mache, wie würdest du es machen, also ein wichtiger auch Feedbackgeber. Das war für mich in der Anfangszeit ein wichtiger Begleiter. Und in der Zeit danach, wenn man in die hauptamtliche Politik kommt, dann hat man halt, da habe ich sehr von profitiert, viele, die ähnlich gestartet sind. Also Olaf Lies und ich, der Wirtschaftsminister, sind schon vor der politischen Zeit befreundet, sind auch zusammen ähnlich angefangen. Wir beide haben uns immer viel ausgetauscht. Wie erlebst du es? Wie würdest du es machen? Ich finde, das ist auch wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann, die in einer ähnlichen Situation sind, weil man daraus dann auch Hinweise bekommt, ja. Und Politik ist so ein spezielles Geschäft, ehrlich gesagt, dass die nicht so richtig in der Politik sind, gar nicht so viele Hinweise geben können, außer in dem Feedback, wie man auch Themen bewegen kann und wie es ankommt außerhalb der Politik. Als Politikerin ist man ja darauf angewiesen, dass die Bevölkerung das versteht und das akzeptiert und das vielleicht gut findet. Und dafür braucht man den Diskurs. Aber in der Karriereentwicklung ist das eher schwierig. Da sollte man sich auch auf andere einlassen, die ähnliche Erfahrungen und in einem ähnlichen Job sind.
Gab es bei Ihnen in der Beschäftigung als Journalistin dann auch so Begegnungen mit Politikerinnen, mit Politikern, die Sie so geprägt haben, dass Sie gesagt haben, ja, ich will in diesen Bereich gehen? Ich kann mich bei mir nämlich erinnern, ich glaube, einer meiner ersten Termine, bei dem ich mit einem Spitzenpolitiker gesprochen habe, da war das Stefan Weil bei der traditionellen Übergabe des Weihnachtsbaumes des Vereins der Waldbesitzer, ich glaube, so heißt er, in Niedersachsen. Und natürlich war das dann kein kritischer Termin mit brisantem Inhalt. Aber da war endlich mal die Zeit, dass man sich wirklich unterhält, auch dann, wenn das Mikro mal ausgeschaltet ist und irgendwie man sich auch so unterhalten konnte, abseits der aktuellen Themen. Und mich hat das sehr geprägt für die Arbeit, die danach anstand. Gab es für Sie auch als Journalistin so, können Sie sich an Termine mit Spitzenpolitikern erinnern, die Sie geprägt haben?
Nein, nicht wirklich. Also was mich immer sehr fasziniert hat als Journalistin ist, gerade neben den Termin mal kennenzulernen, wie Politikerinnen und Politiker arbeiten, wie die ticken, dass die genauso nahbar und normale Menschen sind wie alle anderen auch. Denn man hat eine gewisse Entfernung natürlich als Journalist zum Politik. Und es ist schön zu sehen, dass Politikerinnen auch in Spitzenfunktionen ganz ähnliche Sorgen haben wie andere normale Menschen auch. Das fand ich immer sehr gut zu beobachten. Aber ich habe jetzt keinen, wo ich sagen würde, das wäre für mich einer, der einen Auslöser hat, sondern ich war immer sehr beeindruckt von Kommunalpolitikern, die sich jede Woche Bürgerinnen und Bürgern stellen müssen in ihrem Dorf, die im Gemeinderat immer sehr das erklären müssen, was auf großer Ebene beschlossen ist und dann in der Kommunalpolitik ankommt und daher sehr, sehr eng dran sind und sofort den Widerstand in der Bevölkerung merken bei schwierigen Themen und die trotzdem stehen und Haltung haben. Ja, die gibt es bei allen demokratischen Parteien. Und diese Wahrhaftigkeit der Kommunalpolitik und diese Standhaftigkeit, die finde ich sehr faszinierend bis heute und sehr, sehr, sehr ehrbar, ehrlich gesagt. Denn es ist einfach, das wird Ihnen als Journalisten ja auch, es ist einfacher, einen Kommentar zu schreiben gegen einen Bundesminister, wo man vielleicht gar nicht weiß, liest er den überhaupt, ist er überhaupt bedeutsam. Ja? Aber wenn ich einen Kommentar schreibe als Journalistin gegen den Bürgermeister vor Ort, da habe ich aber sofort die Reaktion. Ja? Also das ist nochmal eine andere Qualität und genauso geht es den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor Ort auch, die immer mit ihren Themen sofort nah dran sind und sich rechtfertigen müssen. Da sind Bundes- oder auch Landespolitiker manchmal ein bisschen weiter weg. Und dieser direkte Austausch, das ist eher das, was mich fasziniert. Und nicht so direkt bestimmte Personen, die ich da im Blick habe.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also gerade, ich komme auch vom Dorf und da ist es ja oft, wie Sie eben auch schon gesagt haben, in Personalunion dann ein Mensch, der die für ganz viele Bereiche zuständig ist und was weiß ich, in der Schule dann auch noch in der Elternschaft oder so. Ja, und dann bietet das natürlich auch viel Angriffsfläche, wenn man so viele Ämter inne hat und dann die Verantwortung dafür übernimmt. Ich würde mit Ihnen gerne auch noch über Ihre persönliche Motivation sprechen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie auch kennenlernen als Ihre Ministerin. Und da als erste Frage, Sie waren Sozialministerin, warum denn überhaupt der Wechsel in das MI? Sie haben vorhin schon gesagt, es war sehr kurzfristig, aber was hat Sie davon überzeugt, ins Innenministerium zu gehen?
Das eine ist, dass das Thema Sicherheit in verschiedenen Perspektiven zu diskutieren ist. Als Sozial- und Gesundheitsministerin, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, ging es sehr um die Sicherstellung von Gesundheitsleistungen, die Sicherheitsstellung davon, dass wir gesund und sicher miteinander leben, dass wir diesen schrecklichen Virus in den Griff bekommen. Also es ging sehr um das Thema soziale Sicherheit, auch als Sozialministerin sehr um die Sicherung von Vereinen, gerade in der Wohlfahrt, die trotz der Pandemie überleben müssen und die vieles tun, damit Menschen gut betreut werden. Und das Innenministerium hat diese andere Perspektive der Sicherheit, also dass wir alle gut miteinander leben können und dass wir sicher leben können, hat was damit zu tun, dass es Menschen gibt, die dafür sorgen, dass die Regeln, die die Gesellschaft, die Parlamente sich selber gegeben haben, auch eingehalten werden. Ja? Dieses Regeln einhalten ist ganz entscheidend und das tun die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen, die Polizei und der Verfassungsschutz aus unterschiedlichen Sichtweisen. Im Innenministerium ist auch angeordnet der Bereich der Geflüchteten, also die Erstaufnahme von den vielen, die bei uns Zuflucht sorgen. Da hatte ich auch viel mit im Sozialministerium zu tun, in der Versorgung denn von Migrationsberatung und anderen Themen. Und im Bereich Kommunalpolitik ist im Innenministerium als Kommunalministerium dafür zuständig, dass die Kommunen eine gute Rahmenbedingung haben und eine gute Finanzierung haben. Und im Sozialministerium habe ich mit den Kommunen sehr eng zusammengearbeitet zum Thema Krankenhaus, zum Beispiel Versorgung und auch öffentliche Daseinsvorsorge. Deswegen ist das von den Themenbereichen her in vielen Bereichen gibt es eine große Schnittmenge. Deswegen hat mich das erstmal interessiert und war es an der einen oder anderen Stelle gar nicht so ein großer anderer Schritt. Was mich sehr getriggert hat, ist, dass man in der Innenpolitik nicht so viele Frauen findet. Weder in denen im Landtag die Innenpolitik betreiben, noch an der Spitze von Ministerien. Wenn man sich auch in der Bundesrepublik umschaut oder wenn man in die Geschichte Niedersachsens schaut, gab es noch nie eine Frau an der Spitze des Innenministeriums. Und deswegen hat mich das auch interessiert, weil ich habe schon immer, schon als Journalistin, aber jetzt auch erst recht als Politikerin dafür gekämpft, dass wir gleichberechtigt Chancen haben, Frauen wie Männer. Und Frauen haben da leider noch nicht an jeder Stelle eine reelle Chance. Das sehen wir an den Quoten, wie viel Führungsfunktion Frauen einnehmen. Und daher hat mich das schon sehr interessiert, in der Geschichte des Landes Niedersachsen die erste Innenministerin zu sein. Nicht unbedingt, um mir jetzt das an die Wand zu hängen, sondern um es auch nochmal ein Vorbild sein zu können für die vielen Frauen, die in der Polizei arbeiten, die im Verfassungsschutz Datenschutz arbeiten, die in anderen Bereichen sind. Und das, da ist das, die Innenpolitik und auch das Innenministerium auch von der Anmutung her sehr männlich geprägt. Und deswegen hat mich das interessiert. Und das war auch einer der Gründe, die mich gereizt haben, diesen Job anzunehmen, um auch Vorbild zu sein.
Sowas kann potenziell ja dann auch die Türen für andere öffnen nach Ihnen, die, die Ihnen dann potenziell folgen könnten.
Das ist meine Hoffnung, weil wir wissen aus der, natürlich aus der, der Gleichstellungsarbeit, dass Frauen alle an Kompetenzen haben, was sie brauchen. Was sie in, zu wenig haben, ist Ermutigung. Und wie bekommt man Ermutigung? Indem man Vorbilder hat. Wir, und immer da, wo es weibliche Vorbilder gibt, kann man relativ schnell nachvollziehen, dass es auch in den unteren, mittleren Ebenen sich was bewegt. Und wenn man heute zum Beispiel in die Polizei Niedersachsen anguckt und wir gucken uns an die neuen, die frisch anfangen in der Polizeiakademie, dann haben wir schon über 40% inzwischen Frauen. Und das wird immer mehr. Und es geht jetzt darum, dass wir von den vielen Frauen, die auf allen Ebenen da sind, auch immer mehr Frauen auch in Führungspositionen bekommen, damit die Polizei sich auch in ihren Führungsstrukturen so aufstellt, wie das Gesamtbild der Polizei es ist. Und da möchte ich einen Beitrag zu leisten. Und das ist die Frage der Personalentwicklung, aber es ist auch die Frage von Vorbild.
Das ist sicherlich auch heute noch mit Ihrer Motivation, gar nicht nur, um dann damals in das Innenministerium gegangen zu sein, sondern auch heute. Aber da würde ich insgesamt gerne wissen, was motiviert Sie denn an einem Tag wie heute zum Beispiel zur Arbeit zu gehen?
Naja, die Möglichkeit, dass ich jeden Tag an entscheidender Stelle mitgestalten kann, Rahmenbedingungen, politische Entscheidungen, ist ja ein großes Privileg. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber es ist ehrlich gesagt auch ein Privileg, das zu tun. Und diese intrinsische Motivation, dass ich mitarbeiten kann darum, dass das Land sicherer wird, dass Rahmenbedingungen für Menschen besser werden, dass die politische Gestaltung so ist, dass, denn das ist, glaube ich, der Anspruch, den jeder Politiker, jede Politikerin hat, dass man jeden Tag die Welt ein bisschen besser macht. Ja, das ist eine sehr naive Aussage, aber ehrlich gesagt ist es eine Aussage, die sehr herausfordernd ist. Und mein Anspruch ist, dass ich das jeden Tag versuche. Und ich hatte, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen, weil ich irgendwie mal krank war, noch keinen Tag, wo ich nicht gern zur Arbeit gegangen bin, wo ich nicht Lust habe, meinen Beruf zu ergreifen. Und ich glaube, das ist ein Privileg, so einen Job zu haben. Dafür muss man nicht Ministerin sein. Das findet man, glaube ich, auch in anderen Bereichen. Aber nicht nur, dass ich dafür arbeite, von Wochenende zu Wochenende, bis ich mein Leben finanzieren kann, sondern dass ich einen Job habe, der mich anspricht, der mich motiviert, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich einbringen, meine Kompetenzen einbringen. Das ist, glaube ich, etwas, was man braucht, um lange gut arbeiten zu können und auch glücklich und gesund zu bleiben.
Ich glaube, das gilt für ganz viele Menschen, die auch in der Landesverwaltung arbeiten. Mein Bruder zum Beispiel, der ist Polizist und diese sinnstiftende Tätigkeit in dem, was er täglich macht, ich glaube, das motiviert auch ihn sehr, morgens dann zur Arbeit zu gehen. Und natürlich, naja, sonst würde er viele Anrufe bekommen morgens. Aber das lassen wir mal sonst raus. Ihre Motivation haben wir kennengelernt. Was sind denn jetzt oder waren vielleicht auch vor 100 Tagen, mittlerweile sind es etwas mehr, Ihre Ziele als Ministerin? Was haben Sie sich vorgenommen und vielleicht auch, was haben Sie jetzt schon umsetzen können?
Ja, das ist ein breites Portfolio, was das Innenministerium hat. Für mich ist wichtig, zunächst die Rahmenbedingung für Polizeiarbeit noch weiter zu verbessern. Wir haben eine sehr unruhige gesellschaftliche Lage. Wir haben auch eine schwierige Sicherheitslage, die nicht nur durch den Putin-Krieg auf die Ukraine sich hervorsteht, sondern wir haben insgesamt eine sehr anspruchsvolle Lage. Und die können wir nur beherrschen, wenn wir gut motivierte Polizistinnen und Polizisten haben, die eine gute Ausstattung haben, die gute Rahmenbedingungen haben. Und deswegen ist für mich ein wichtiges Thema Digitalisierung in der Polizei. Eine gute Ausstattung ist wichtig in der Polizei. Auch eine gute Bezahlung ist wichtig. Wir haben jetzt in den ersten 100 Tagen das Thema Polizeizulage regeln können. Ab 1.7. bekommen Polizistinnen und Polizisten eine höhere Polizeizulage. Das ist wichtig. Wir sind gerade in den Haushaltsverhandlungen für den Haushalt 2024. Da ist einer meiner Prioritäten, das Thema Mittel einzuwerben, um die Digitalisierung Digitalisierung in der Polizei zu verbessern, denn es gibt eine hohe Kriminalität auch im Netz und wir müssen da mithalten können. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Der zweite Schwerpunkt ist, wir haben die große Herausforderung, Geflüchtete in Niedersachsen aufzunehmen. Wir werden auch dieses Jahr wahrscheinlich über 30.000 Weltflüchtlinge in Niedersachsen aufnehmen, die zu uns kommen, weil sie Schutz brauchen. Und die müssen wir gut erst aufnehmen. Wir müssen sie gut versorgen. Deswegen bauen wir die Landesaufnahmeeinrichtung auf. Wir versuchen, weitere Standorte zu eröffnen, kleinere Standorte mit anderen Schutzkonzepten. Das ist mir wichtig. Da konnten wir jetzt in den ersten 100 Tagen auch einen neuen Standort schon mit Bad Sachsa in Betrieb nehmen. Auch das ist wichtig, um Geflüchteten eine gute Rahmenbedingung zu nehmen. Und der dritte Punkt ist natürlich, eine Demokratie muss wehrhaft sein und unser Frühwarnsystem ist der Verfassungsschutz. Und daher muss auch der Verfassungsschutz mithalten können mit der Entwicklung von extremistischen Bewegungen. Und auch das ist mir wichtig, dort den Verfassungsschutz gut zu stärken, damit wir weiter sicher leben können.
Der Personalstrukturbericht, der zeigt ja auch, dass auch der demografische Wandel Spuren beim Arbeitgeber Niedersachsen hinterlässt. Da wird sich ja in den kommenden Jahren enorm viel verändern, gerade dadurch, dass dann so viele Menschen aus dem Dienst ausscheiden und eben andere Arbeitnehmer, Beschäftigte dafür wieder gefunden werden müssen. Welche Herausforderungen kommen da auf das Land zu und wie reagiert das Land denn darauf?
Also wir haben insgesamt, je nachdem welches Ressort Sie sich anschauen, haben wir zwischen 20-30% der Beschäftigten, die in den nächsten 10 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ja, das ist je nachdem im Kultusministerium mit vielen Lehrern ein leicht anderer Prozentsatz als bei uns im Innenministerium oder im Wissenschaftsministerium. Aber egal, ob es jetzt 20, 25 oder fast 30 sind, das ist eine große Herausforderung, denn wir verlieren viele Kolleginnen und Kollegen mit viel Kompetenz. Wir sind mitten in einem demografischen Wandel, das heißt, die junge Generation, die jetzt in den Beruf einsteigt, ist von der Zahl her deutlich weniger als bisher. Und das ist eine Herausforderung. Deswegen müssen wir uns als Land Niedersachsen gut aufstellen, dass wir erstens gute, motivierte junge Leute begeistern können, in den Landesdienst einzutreten und diese Vakanzen zu besetzen. Das ist ein großer Schwerpunkt, den wir schaffen müssen. Aber wir müssen nicht nur gucken, dass wir die Leute bekommen, sondern wir müssen uns auch nochmal fragen, müssen wir bestimmte Bürokratien verändern? Müssen wir Regelungen verschlanken? Müssen wir die Digitalisierung mehr dazu nutzen, uns auch in bestimmten Bereichen zu erleichtern, damit die Menschen, die da sind, die richtig wichtigen Aufgaben machen können? Also können wir Digitalisierung nutzen, um uns da zu verbessern? Und Digitalisierung im Sinne nicht nur schlechte Prozesse analog ins digitale Zeitalter zu führen, sondern insgesamt nochmal zu fragen, ist das, was wir derzeit analog machen, ist das richtig, können wir es anders machen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist natürlich, wir müssen uns auch nochmal diverser aufstellen. Also bieten wir allen in der Gesellschaft eine gute Möglichkeit, in den Landesdienst zu kommen, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von der Religion, unabhängig vom Geschlecht. Auch da, glaube ich, können wir noch was, eine Schippe draufpacken. Das sind die drei entscheidenden Stellschrauben für mich für die nächsten Jahre, damit wir auch die hohe Qualität, die wir in den Einzelministerien leisten, dass wir die auch halten können.
Im Personalstrukturbericht steht auch gerade, dass Teilzeitmodelle oder flexibles Arbeiten, dass sich da sehr viel getan hat, auch individuell dann Modelle zu finden für Beschäftigte des Landes. Was macht das Land Niedersachsen da, um sowas zu ermöglichen?
Ja, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für die junge Generation heute entscheidend. Ich kenne viele Bewerbungsgespräche, viele Auswahlverfahren, wo junge Menschen sehr, sehr bewusst danach fragen, was bietet ihr mir an Möglichkeiten der Flexibilisierung, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das heißt Telearbeit, Homeoffice, die sehr eigene Gestaltung der Arbeitszeit, diese Flexibilität müssen wir liefern. Da sind wir sehr dabei, das aufzustellen. Das hat immer immer seine Grenzen, wo man natürlich auch bestimmte Dienstleistungen anbieten. Also bei der Polizei ist es schon so, dass wir im Bereich der Streifen- und Einsatzdienste auch da sein müssen, wenn die Bürger uns brauchen. Da kann man nicht alles flexibel und aus dem Homeoffice machen. Das heißt, es muss ein guter Spagat gefunden werden. Auf der einen Seite die berechtigten Wünsche von jungen Menschen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch Weiterbildung, auch gerecht zu werden. Auf der anderen Seite natürlich aber auch unseren Dienst für die Gesellschaft erfüllen zu können. Und das versuchen wir, indem wir flexibler werden, indem wir Hierarchien überprüfen, indem wir auch versuchen, so viel Flexibilität wie möglich ins System zu bringen und uns auch von festen Kernarbeitszeiten, haben wir gerade eine muntere Debatte, brauchen wir eigentlich noch Kernarbeitszeit, brauchen wir die, da ist der Personalrat sehr kritisch noch in der Debatte dazu. Also solche Debatten laufen. Also wir müssen uns genauso flexibel aufstellen, wie das Unternehmen in der Privatwirtschaft auch tun.
Und das passiert auch schon, oder? Wir haben einige Fragen über Instagram bekommen, haben da aufgerufen. Ich habe jetzt das große Privileg, hier Sie zu fragen, was mich interessiert. Aber das wollten wir natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Da kann ich auch noch mal kurz sagen, abonnieren ruhig vom arbeitgeber.niedersachsen auf Instagram. Da findet man auch noch mal nähere Infos. Aber viele Dinge, die jetzt schon, da werden schon viele Dinge umgesetzt, um den Arbeitgeber Niedersachsen attraktiver zu machen, oder? Weil das ist eine der Fragen, die gekommen ist. Welche Vorteile bietet denn das Land Niedersachsen als Arbeitgeber? Und Sie haben es eben schon gesagt, was tut das Land, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein? Aber gehen wir dann vielleicht nochmal auf diese Vorteile ein, die das Land bietet.
Na, erstmal muss man sehen, Sie haben ja vorhin die Zahl gesagt, über 250.000 Beschäftigte im Landesdienst Niedersachsen. Wir haben ein so breites Feld im Landesdienst, über 130 Berufe, die wir alleine anbieten. Und in den nächsten Jahren werden sich ja Berufe verändern, einige wegfallen, neue werden dazugekommen. Also die Breite, die wir im Landesdienst anbieten, ja, also man muss am Anfang noch nicht alles wissen. Man kann sich weiterentwickeln, man kann andere Bereiche kennenlernen. Ich glaube, diese Breite in der Berufsbildern findet man, glaube ich, nirgendwo anders. Also daher ist der Einstieg in den Landesdienst erstmal die Garantie dafür, dass ich mich nicht langweilige in meinen 35, 40 Jahren Berufsleben, sondern dass ich sehr, sehr viele Möglichkeiten habe über alle Ministerien, über die Landesbehörden. Also wirklich ein spannendes Feld, und ich glaube, das ist wichtig heute für junge Leute, dass sie auch diese Vielfalt haben, weil sie am Anfang ihrer Karriere noch gar nicht wissen, was es alles gibt. Da haben wir also ein großes Spektrum. Das ist ein, glaube ich, großer Pluspunkt, was keiner anders bieten kann. Der zweite große Pluspunkt ist natürlich die Sicherheit. Ja, also wenn Sie in den Landesdienst gehen, entweder als Beamte oder als Tarifbeschäftigte, haben Sie eine große Sicherheit im Arbeitsplatz. Und das ist, glaube ich, wenn man sich jetzt die letzten 3 Jahre anguckt und mal die schrecklichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen, die das in vielen wirtschaftlichen Branchen hatte, da ist der öffentliche Dienst nicht nur sinnstiftend, sondern einfach auch bietet sehr viel Sicherheit in der eigenen Finanzierung und im eigenen Berufsleben. Ich glaube, das ist wichtig. Und der dritte Punkt ist natürlich die große Flexibilität, die man hat. Da sind wir in einem großen Prozess. Da sind einige Ressorts weiter als andere. Also wenn ich aus meiner Vergangenheit im Sozialministerium berichten darf, da gibt es, ich glaube, fast alles an Möglichkeit der Arbeitszeitgestaltung. Ja, viel von zu Hause, viele, die im Büro arbeiten, ein Tag in der Woche, 2 Tage in der Woche im Büro. Also da kann man alles machen. Im Innenministerium sind wir auch auf diesem Weg. Aber wie gesagt, es muss immer zu den Bereichen passen, für die ich Verantwortung trage. Und daher gibt es da schon sehr viel Flexibilität. Und der vierte und ich glaube letzte Bereich ist, wir haben große Möglichkeiten der Weiterbildung und der Qualifizierung. Auch das, finde ich, sollte heute junge Leute sehr bewegen, wenn sie sich ihren Beruf aussuchen. Kann ich mich da eigentlich weiterentwickeln? Werde ich gefördert in einem nächsten beruflichen Karriereschritt? Und da gehen wir ganz strategisch ran als Arbeitgeber, dass wir die Menschen sehr intensiv begleiten und gucken, wie kannst du dich weiterentwickeln? Und wenn du dich nicht weiterentwickeln möchtest, dann gibt es auch Perspektiven. Also daher ist das, glaube ich, ganz, ganz entscheidend heute, dass man sich einen guten Arbeitgeber sucht, der flexibel die nächsten Schritte mitgeht. Und das ist das Land Niedersachsen.
Sie haben als ersten Punkt eben auch dieses Spektrum, die große Vielfalt der Berufe angesprochen, die es beim Land Niedersachsen gibt. Und ich glaube, dann ist es fast wie bei Ihnen auch, dass sich dann so Möglichkeiten, wenn man den Einstieg genommen hat, ja auch ergeben können. Und dann weiß man gar nicht, in welche Richtung es genau gehen soll. Und am Ende landet man in einem Bereich, der einem total liegt und Spaß macht. Aber der Karriereweg war so nicht vorgezeichnet und es stand anfangs auch nicht dieser Traum dieser Karriere. Ich glaube, da ist auch ganz viel Potenzial, dass sich sowas auftut, wenn man den Einstieg geschafft hat. Eine weitere Frage, die wir bekommen haben.
Ja, aber ich finde, das ist genau der Punkt. Ja, ich glaube, als 18-, 19-jähriger Mensch muss ich noch nicht wissen, was ich später immer machen möchte. Ich kann auch noch gar nicht wissen, trotz Internetkommunikation und vielfältigen Informationsmöglichkeiten, was sich da alles hinter verbirgt, ja, hinter einem Innenministerium, hinter einem öffentlichen Dienst. Ja, das muss ich alles gar nicht wissen und ich kann es auch wahrscheinlich auch nicht wissen. Was ich wissen muss, ist, gibt es ein breites Spektrum und lasse ich mich darauf ein? Also kann ich für mich entdecken, was kann ich gut? Welche Kompetenzen habe ich? Und aus dem, was ich gut kann, daraus sollte man eine Perspektive entwickeln. Aber ich finde es nicht verwunderlich, wenn man noch nicht gleich weiß, ja, was man werden will. Man sollte sich Zeit lassen und sollte sich denn einen Arbeitgeber und eine Betätigung suchen, wo ich viel Möglichkeiten habe. Und das gibt es halt bei uns. Und sollte sich selber die Zeit auch geben. Es ist nie für weitere Entwicklung zu spät, in keinem Zeitpunkt eines Lebens, ja. Die Frage ist nur, wo kann ich solche Entwicklungen machen? Und danach würde ich mir auch immer einen Arbeitgeber aussuchen. Wie viel Flexibilität und Breite habe ich?
Das kann ich auch bestätigen. Ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst damals, weil ich auch noch nicht wusste, in welche Richtung es gehen soll. Und vor allem, weil ich richtiges Arbeiten, in Anführungszeichen, kannte ich damals noch gar nicht, weil man eben nur die Schule gewohnt war. Und den habe ich beim NLWKN hier, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Ich bin immer noch stolz, dass ich es noch so flüssig runterkriegt.
In der Tat sehr beeindruckend.
Dankeschön. Strahlenschutz ist auch mit drin, ist aber nicht im Namen. Naja, da habe ich damals meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht und auch erstmal überhaupt Arbeiten an sich kennengelernt. Und mir wurde so oft gesagt, so, ach, Büroarbeit, ob das dann so deins ist. Und da habe ich gelernt, ja, Büroarbeit ist total meins, das macht mir Spaß. Und danach ergeben sich dann ja potenziell, wie bei mir, wie bei Ihnen dann auch, ja, andere Wege, die dann auch, wie gesagt, Spaß machen und in die man sich dann reinfinden kann. Die andere Frage, die ich eben stellen wollte, war, was sollte denn, auch von Instagram hat eine Hörerin, ein Hörer gestellt, was sollte Ihrer Meinung nach denn ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin in der öffentlichen Verwaltung mitbringen?
Eine große Liebe zum Menschen. Ehrlich gesagt, das ist die erste Anforderung, weil in fast allen Bereichen des öffentlichen Dienstes arbeiten wir ja, das sagt ja auch der Name öffentlicher Dienst, für Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Lust hat, das auch zu tun, dass man weiß, man ist in der Regel in einem Bereich tätig mit Verantwortung, der viel auslöst für das Leben von Bürgerinnen und Bürgern und wo man einen Dienst vorsieht. Deswegen braucht man eine große Zuneigung zum Menschen insgesamt, glaube ich. Das Zweite, was man mitbringen soll, ist Neugierde. Neugierde, sich weiterzuentwickeln, Neugierde auf Themenfelder, denn wie gesagt, der öffentliche Dienst ist breit an Themenfeldern und die sollte man entdecken wollen. Und gut ist auch, finde ich, wenn man engagiert ist. Wir brauchen engagierte Menschen in allen Bereichen im Landesdienst. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Dieser erste Punkt, den Sie angesprochen haben, ist auch immer was ich in meinem Podcast hier die Landesbeschäftigten gefragt habe. Ist es denn am Ende Arbeit mit Menschen? Irgendwie, wenn es zum Beispiel dann im Finanzamt eigentlich ganz viel um Akten ging. Und das hat sich auch so rauskristallisiert. Die Menschen, die beim Land beschäftigt sind, arbeiten vor allem mit Menschen, nicht unbedingt mit Akten. Also ein spannender Punkt, den Sie gesagt haben und der sich dann aber anscheinend auch sehr in der Arbeitsrealität der Menschen auch so wiedergefunden hat. Eine letzte Frage von außen würde ich noch einbringen, die kam nicht über Instagram, aber die hat mir gestern ein guter Freund beim Tischtennisspielen gestellt. Der ist nämlich ITler bei einem großen Autohersteller hier in Niedersachsen und der weiß aber aktuell nicht, wie es mit seiner Karriere weitergehen soll, ist bei der IHK irgendwie auch anerkannt worden als ITler, hat ein Trainee-Programm gemacht, abgebrochenes Studium. Aber wie gesagt, mittlerweile ITler und fragt deswegen überall aktuell nach, wie sieht's denn mit dem Quereinstieg aus? Und ich habe ihm versprochen, heute mal nachzufragen, welche Möglichkeiten sind denn da für so einen Quereinstieg? Muss ja gar nicht konkret der Fall jetzt sein.
Also über unsere Website gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten des Quereinstiegs. Und gerade im Bereich IT haben wir auch viel, viel Nachholbedarf. Ja, also wir brauchen einfach eine gute IT in fast allen Bereichen im öffentlichen Dienst. Wir befassen uns in 2 Wochen im Landeskabinett mit der Digitalisierungsstrategie des Landes Niedersachsen. Und diese Digitalisierungsstrategie wird nur erfolgreich sein, weil wir kluge, junge Leute haben in der IT, die das umsetzt. Und daher würde ich immer zu den Personalberatern gehen, im Arbeitgebermarketing beim Land Niedersachsen und würde mich beraten lassen. Und wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, reinzukommen. Dafür ist eine Beratung da. Und wenn man noch nicht sicher ist, ist das ja der beste Weg, sich beraten zu lassen. Und ich glaube, dass so eine Beratung auch so einen Aha-Effekt auslöst, was eigentlich alles möglich ist.
Dann werde ich das genauso an ihn weitertragen. Eine vorletzte Frage für Sie. Da habe ich mir überlegt, was würde ich denn eigentlich jetzt beim Land Niedersachsen machen, wenn ich ein Jahr Zeit hätte, nur für einen einzigen Job? Und diese Frage wollte ich an Sie mal weitergeben. Stellen wir uns vor, Stefan Weil kommt auf Sie zu, im Guten natürlich. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber er sagt, Sie haben jetzt ein Jahr Zeit und Sie könnten sich einen Bereich suchen, irgendeinen Job, in den Sie mal reinschnuppern wollen. Ein Jahr, welcher Bereich wäre das für Sie?
Ich bin gerade genau an dem Platz, wo ich sein möchte. Also ich finde die Aufgabe als Innenministerin doch eine sehr, sehr bereichernde Aufgabe. Und daher könnte ich mir jetzt gar nichts anderes wünschen, ehrlich gesagt. Ich bin da, wo ich sein möchte und ich finde, wo ich derzeit auch hingehöre.
Perfekt, wunderbar. Dann passt das ja optimal. Die letzte Frage ist natürlich für alle, die jetzt zugehört haben, für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aufgehorcht haben und gesagt haben, Quereinstieg oder überhaupt der Einstieg beim Land Niedersachsen, das wäre potenziell was für mich. Ich habe gestern mal nachgeguckt, bei Instagram waren es, glaube ich, 422 Stellen, die da besetzt werden sollten. Aber es gibt ja noch andere Wege, wo man sich informieren kann darüber, was der Arbeitgeber Niedersachsen alles so anbietet. Welche wären das?
Also wir haben natürlich einmal die großartige Website, über niedersachsen.de kommt man dahin, wo man alles an Möglichkeiten findet, der Karrieremöglichkeiten. Wir haben die Situation, dass wir auf vielen Messen natürlich auch sind und uns präsentieren. Wir sind sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, um halt den Begriff Land Niedersachsen mit Leben zu erfüllen und vielleicht auch überraschende Einblicke in die einzelnen Bereiche zu geben. Und daher würde ich immer jungen Leuten sehr empfehlen, über eine Beratung persönlich zu kommen, um einfach auch mit Menschen aus der Berufsberatung beim Land Niedersachsen sehr intensiv darüber zu sprechen, welche Chancen es gibt. Und ich glaube, das ist besser als jede Website zu lesen, jeden Film anzugucken, sondern persönlich Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, wo man vielleicht arbeiten möchte. Und ich bin mir sicher, dass wenn Sie zum Beispiel zu einer Polizeidienststelle gehen oder Sie gehen in ein Finanzamt oder in eine andere Behörde und fragen mal, können wir hier mal, kann ich mich mal näher erkundigen, ist da jeder sofort dabei, das zu tun und sie werden mit offenen Armen empfangen.
Und manchmal reicht dann ja genau so ein kleiner Schritt wie bei Ihnen dann auch und es ergeben sich ganz andere Möglichkeiten und einige Jahre später hat man seinen Karriereweg, auf den man zurückschaut und denkt, wow, dass ich hier gelandet bin. Vielen, vielen Dank, Frau Behrens.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für das nette Interview.